Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich freue mich, dass Sie da sind, an diesem neuen Tag, in diesem neuen Jahr, und begrüße Sie ganz herzlich hier in der Kongresshalle in Böblingen. Und ich begrüße auch alle ganz herzlich, die an den Übertragungsorten sind, in Brandenburg, in Hagen, in Villingen und zu Hause am Livestream. Herzlich willkommen. Wir Eidlinger Schwestern wünschen Ihnen ein gutes und gesegnetes neues Jahr.
Wir freuen uns sehr, dass Professor Hans-Joachim Eckstein heute in unserer Mitte ist. Als Professor für Neues Testament lehrte er bis 2001 an der Universität Heidelberg und danach bis 2016 an der Universität Tübingen. Viele von uns kennen Professor Eckstein durch seine wunderbaren, mutmachenden Predigten, durch seine Vorträge, durch seine Bücher und Gemeindelieder. Und viele von uns wurden sehr ermutigt und gestärkt in ganz konkreten Situationen. Professor Eckstein, ich bitte Sie jetzt nach oben. Vielen Dank, dass Sie uns heute Morgen Jesus groß machen und seinen Frieden. Und das anhand von Johannes 14. Und ich darf Ihnen auch drei Fragen stellen, die haben natürlich auch was mit dem Frieden zu tun. Als Professor der Theologie waren und sind Sie konfrontiert mit vielen verschiedenen theologischen Strömungen. Was gibt Ihnen Frieden in allen Auseinandersetzungen?
Es ist für mich vielleicht als Neutestamentler etwas einfacher als für die meisten von uns in den verschiedenen Berufen. Ich muss immer nur zu meinem Thema kommen und mich konzentrieren. Und ich darf mich ein Leben lang mit dem Neuen Testament beschäftigen. Und es gab immer wieder Anlässe und es gibt Spannungen und Widersprüche genug, um das zu suchen. Aber das ist ein Vorrecht, das wir natürlich alle haben. Im Neuen Testament immer wieder den Friedensgruß, den Friedenszuspruch, Friede sei mit dir, unmittelbar zu gewinnen. Das gibt einem dann auch den Schutz für Auseinandersetzungen, die es freilich auch bei uns sehr gibt in der Diskussion.
Vielen Dank, das möchte ich mitnehmen. Dankeschön. Sie sind nicht nur Theologe, sondern auch Ehemann. Und vermutlich gibt es auch im Hause Eckstein Umstände, die den Frieden manchmal vielleicht auch wackelig machen und stören wollen. Was verhilft Ihnen und Ihrer Frau dann zum Frieden?
Also ohne zu viel vorwegzunehmen, es ist in der Tat so, erstens einmal, Friede zwischen Menschen kann durch Gespräch gelingen. Und insofern, wann immer es offene Fragen oder Irritationen gibt, das offene Gespräch darüber ist das Entscheidende. Und dann hat man natürlich als ein christliches Ehepaar, wie auch jede Wohngemeinschaft, Lebensgemeinschaft, den Vorteil, es müssen nur beide zum Kreuz laufen und sich beklagen, dann haben sie sich schon wiedergefunden.
Super, so machen wir es auch. Und noch eine ganz allgemeine Frage. Sie sind nicht nur Theologe und Ehemann, es gibt ja unglaublich viele Herausforderungen. Das ganze Leben ist voller Herausforderungen in den verschiedensten Ebenen. Nehmen Sie uns mit hinein in Ihr Geheimnis. Was ist Ihr Geheimnis, wie Sie immer wieder zum Frieden in Jesus finden und in ihm geborgen sind?
Ich bin im Alter von 15 Jahren ganz bewusst zum Glauben gekommen, weil meine Erziehung mir den Glauben noch nicht nahelegte. Und ich hatte den Vorteil durch die zentrale Verkündigung, die ich im CVM erlebte und dann bei der Fackelträgerarbeit, Christus als das Zentrum unseres Glaubens zu sehen und sehr früh zu lernen, dass Christsein nicht bedeutet, dass wir für Christus leben, dass wir Stellvertreter sind für den abwesenden Jesus, sondern dass Christus gekreuzigt und auferstanden ist und dass es deshalb für uns viel mehr Grund gibt, zu danken, als zu klagen und zu bitten. Und das trägt mich durch über all die Jahrzehnte. Neulich kam jemand zu mir und sagt, du predigst ja heute noch so wie vor 50 Jahren. Da habe ich gesagt, das ist ein Kompliment. Christus als die Mitte, und zwar der lebendige Christus. Ja. Nicht die Erinnerung an den, der damals Vorbild war. Und das ist das, was mir immer wieder dann auch die Kraft gibt und die Zentrierung, nicht, die Mitte zu finden in ihm.
Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Einblick. Und jetzt freuen wir uns auf Schwäbisch ganz arg auf Ihre Predigt.
Wir wollen mit einem Gebet beginnen. Friede sei mit euch, hast du, unser Herr Jesus Christus, damals zu den Jüngern gesagt, die völlig verschreckt und verängstigt waren, weil sie die Welt, weil sie Gott und sich selbst nicht mehr verstanden. Als du gefangen genommen und gekreuzigt wurdest, als du ihnen entrissen wurdest. Und so bitten wir dich, dass du auch heute in unsere Mitte eintrittst und mit deinem Wort unser Herz erreicht. Friede sei mit euch. Amen. Meinen Frieden gebe ich euch. Man kann diesen Zuspruch ja ganz harmonisch wahrnehmen und ermunternd in einer Situation, die ganz ausgewogen und friedvoll ist. Und vielleicht geht es einigen von uns so, dass trotz all der Schwierigkeiten in der Welt ihr eigenes Leben relativ harmonisch und friedlich ist. Aber der Zuspruch Jesu damals traf gar nicht eine Jüngerschar, die selig verklärt ihre Nachfolge genießen konnte, sondern in diesem Kapitel Johannes 14 bis 16 finden wir die Abschiedsrede Jesu. Ist uns schon einmal bewusst geworden, in welch einer Situation die Frauen und Männer der Nachfolge Jesu damals waren? Ernsthafte Krisen werden bei uns ausgelöst durch Verlust. Und der Verlust, der damals Maria von Magdala und den anderen Frauen und den Jüngern drohte, der ist unbeschreiblich groß. Wenn wir einen Menschen, der uns nahesteht, verlieren, wenn wir einen Menschen, dessen Beziehung, dessen wir genießen, uns entrissen wird, erschüttert uns das zutiefst. Es macht uns Angst, es macht uns beklommen, es nimmt uns die Perspektive. Und all die, die ein Kind verloren haben, die einen Ehepartner verloren haben, Eltern verloren haben, zu denen sie eine enge Beziehung hatten, die wissen, wie sehr es einen erschüttern kann. Wenn dieser Verlust noch verbunden ist mit der Erfahrung der Vergänglichkeit, also wenn wir einen Menschen durch Sterben verlieren, ist es eine doppelte erschütternde Krise. Ja, manchmal können Menschen bei einer Beerdigung Tränen in den Augen haben. Die hatten gar keine Beziehung zum Verstorbenen. Die sind aus Höflichkeit bei der Beerdigung. Aber wenn einer stirbt, erinnert es mich an die Zerbrechlichkeit, die Vergänglichkeit meines eigenen Lebens. Das, was Maria von Magdala als ein Beispiel genannt, weil sie von Jesus besonders viel Rettung und umfängliche Hilfe erfuhr, das, was die 12 Jünger dort damals an Anfechtung erlitten, können wir uns gar nicht groß genug vorstellen. Jesus war für sich nicht nur ein Lehrer, er war nicht nur ein Vorbild, er war nicht nur jemand, der ihnen ein Abenteuer ermöglichte. Er verkörperte für sie das Leben. Die Beziehung, die Nachfolge, das war für sie alles. Sie trennten ihr Leben in vor der Berufung, der Begegnung mit Jesus und danach. Alles war plötzlich ihnen entrissen. Mit 17 Jahren habe ich das erste Mal diese Faszination von Johannes 14 bis 16 erlebt, als ich selbst in Zweifel, Anfechtung und Frage nach Bibeltexten suchte, in denen ich mich wiederfinden konnte, in denen ich abgeholt wurde. Und es war mir lange ein Geheimnis, warum das Sprechen Jesu in Johannes 14 bis 16 so unmittelbar mir damals schon zu Herzen ging und bis heute geht. Und es war viel später, dass ich auf das Geheimnis stieß. Was macht Jesu Reden in Johannes 14 bis 16 so besonders, so einzigartig? Er sagt in Johannes 16, ihr werdet traurig sein, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wo hat Jesus dieses Zitat hergenommen? Johannes, Jesaja 66, Vers 13 und 14. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ihr sollt euch freuen, euer Herz soll sich freuen. So wie eine liebevolle Mutter Abschied nimmt von ihren Kindern, wenn sie zum Beispiel in die Klinik muss, eine Operation vor sich hat und nicht weiß, wie sie verläuft. Und so wie eine Mutter versucht, ihre Kinder vorzubereiten auf das, was die Kinder noch gar nicht erfassen können, weil sie die Trennung noch nie erfahren hatten, so bereitet Jesus seine Jünger vor auf die Situation der Angst, der Anfechtung, des Erschreckens und der Verzweiflung, auf Vergänglichkeit und Erfahrung der Verlassenheit. Ich hinterlasse euch Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Was ist dieser Friede, von dem Jesus sprechen kann, obwohl er sich doch von den Jüngern verabschiedet? Was ist das für ein Frieden, den der Auferstandene gibt, obwohl er doch nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist und der Kinderglaube der Jünger so schnell erwachsen werden muss und sie jetzt mit einem Jesus leben müssen, der wohl bei ihnen ist, aber eben nicht mehr leibhaftig anzufassen? Für uns ist der Friedensbegriff in unserem Sprachgebrauch ja zunächst schillernd. Wir haben jahrzehntelang es genossen, in unserem Land Frieden zu haben. In Wahrheit war es aber eher Waffenstillstand oder kalter Krieg. Das heißt, es ist schon eine heilvolle Erfahrung, wenn man nicht akut kämpft, wenn die Feinde nicht ins Land fallen, selbst wenn man mit ihnen nicht verbrüdert ist und nicht befreundet. Der biblische Begriff Shalom, Frieden, ist aber viel mehr, er ist viel gefüllter als nur Waffenstillstand und kalter Krieg, so sehr wir das für die Kriegsgebiete wünschen, dass wenigstens das erreicht wird, dass die Waffen schweigen, nicht für einen Tag, sondern auf Dauer. Er will mehr sein. Der Friede will aber auch mehr sein als das, was wir in unserer Tradition durchaus kennen, nämlich die Vorstellung vom Seelenfrieden, dass ich Frieden in mir selbst habe, dass ich selbst zufrieden bin. Es geht im Frieden nicht nur um mich und mein eigenes Wohlbefinden, meine Gefühle. Friede ist mehr als Waffenstillstand, viel mehr als nur eigener Seelenfrieden, so sehr wir beides für dieses kommende Jahr uns gegenseitig alle wünschen, dass wir es doch haben mögen, keinen Krieg und Frieden für unsere eigene Seele. Jesus formuliert so seltsam, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Warum sagt er das? Nun, es gibt eine zynische Verwendung des Friedensbegriffes bei Gewaltherrschern. Und das war damals in Rom so und es ist ja leider heute politisch auch so, dass nämlich Gewaltherrscher über andere herfallen und befrieden sie. Das heißt, sie okkupieren sie und sie vergewaltigen sie. Dass dieser Begriff ausgeschlossen ist, da sind wir uns als Schwesternschaft, als Familien und Gemeinden wohl völlig einig. Das kann nicht der Friede Jesu sein, dass sich jemand egoistisch durchsetzt mit seinem Willen. Das können wir ausschließen. Nein, Friede, den Jesus zuspricht, und schon der Friede, der als Shalom im Alten Testament von Gott verheißen wird, ist mehr als Waffenstillstand, Seelenfrieden oder gar gewaltsames Befrieden. Es ist mehr im qualitativen Sinne, von der Art her, und mehr im quantitativen Sinne, vom Ausmaß her. Warum? Nun, Shalom bedeutet in der Bibel eine lebenszuträgliche Beziehung. Shalom, Frieden haben wir im Wir, in der Beziehung und Gemeinschaft. Denn unsere Bestimmung als Menschen ist, dass wir in Beziehung leben. Mit Gott, miteinander und natürlich auch in letzter Hinsicht mit uns selbst. Es geht beim Frieden also um Beziehung. Es geht um Gemeinschaft, lebenszuträgliche Gemeinschaft, lebensförderliche Gemeinschaft, das Heilsein im Wir. Und ich hatte versprochen, dass der biblische Begriff nicht nur qualitativ etwas bezeichnet, nämlich Gemeinschaft, sondern auch quantitativ eingefüllter ist. Shalom ist im Alten, wie dann Friede, Erene im Neuen Testament, nicht etwa das Begnügen mit dem Notwendigsten. Wenn die Bibel von Frieden spricht, dann sagt sie nicht, begnüg dich mit etwas. Friede, Shalom, ist überschwänglich, überfließend. Und so hat es Jesus ja vorher schon den Jüngern zugesagt und wird es in der Abschiedsrede wiederholen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und zwar im Überfluss. Das Leben haben im Überfluss in der Nachfolge des irdischen Jesus. Das Leben haben im Überfluss nach der Irritation des Verlustes ihres Herrn und der Neuentdeckung der neuen Gemeinschaft eben im Geist mit dem auferstandenen Jesus. Und so sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 11, das alles sage ich euch, damit eure Freude vollkommen ist. Leben im Überfluss, vollkommene Freude. Vielleicht sind wir hergekommen und haben gedacht, na, unter den Voraussetzungen unseres Glaubens und so gut, wie es uns jetzt hier im Schwabenland geht, haben wir doch das meiste vom Frieden eigentlich schon und wollen heute eher bestätigt werden, als dass wir etwas Neues erwarten. Das Neue ist, der Friede, den wir verheißen bekommen, ist viel mehr, als wir haben, denn es ist doch Beziehung. Beziehung zu Gott in Jesus Christus. Und der Friede, den Gott uns geben will, ist viel mehr, als wir haben, denn solange das Eitlinger Treffen noch nicht im Himmel stattfindet, gibt es eine unendliche Steigerung, auch wenn der Anfang es kaum glauben lässt, dass man das noch steigern kann. Aber das kann man ja dann auch partiell im Himmel aufnehmen und weiterführen. Es gibt viel mehr, als wir bisher erfahren haben. Und alle die, die einmal Christus selbst sehen durften, wie Paulus vor Damaskus, also erst als den Auferstandenen ihn vorher gar nicht kannten, diejenigen, die ihn sehen durften, wie der Seher Johannes, nämlich den Himmel, wie er wirklich schon ist, die kamen verwandelt zurück in ihr Leben und sie konnten den Überfluss gar nicht beschreiben, der ihr Herz erfüllte. Friede in Christus mit Gott im Überfluss, Leben, wie wir es uns nur erträumen können. Ja, bedeutet das jetzt, dass wir also erwarten dürfen, dass für uns, die wir doch gläubig sind, die ganze Welt, unsere Beziehungen, unsere eigene Gesundheit schon vollendet ist? Dürfen wir als Christen also erwarten, dass alles gut wird? Denn das wird zurzeit ja auch immer wieder gelehrt und gepredigt. Ihr müsst nur genug glauben, ihr müsst nur genug beten. Und dann wird jede Krankheit geheilt, jede Arbeitslosigkeit aufgehoben. Alle Probleme lösen sich, ob in der Ehe mit den Kindern. Es ist ein Mangel an Glaube, wenn du noch eine so unheile Welt erfährst. Nein, nein, sagt Jesus, keine falschen Illusionen. Ich verheiße euch vollkommenen Frieden. Aber dieser vollkommene Friede, den ihr habt, der beruht nicht darin, dass eine vollkommene Welt da wäre. In Johannes 16, 33, das sage ich euch, damit ihr Frieden habt. Seinen Frieden. Denn in der Welt habt ihr Angst. Und der Begriff bedeutet eigentlich viel umfänglicher. Ihr habt Schwierigkeiten, Bedrängnis, Enge, Anfechtung. Und infolgedessen habt ihr im Herzen dann auch Angst, Furcht und Erschrecken. Das heißt, das Evangelium sagt tatsächlich zu, dass Jesus sagt, ihr sollt vollkommene Freude haben, Leben im Überfluss, ihr sollt überfließenden Frieden haben, mitten in einer Welt von Drangsal, Anfechtung und Not. Denn das ist das Überraschende an dem biblischen Friedensbegriff und das Überwältigende an dem Frieden, den Jesus uns heute schon schenken will. Dass dieser Friede sich bewähren soll mitten in einer Welt der Feindschaft, der Anfechtung und Not. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die für uns als Theologen bei der Bestimmung des Friedensbegriffes, des Shalom-Begriffes so zentral ist. Und ich sage das deshalb mit dem Theologen, weil man in den meisten Übersetzungen ihn gar nicht entdeckt. Er wird nämlich immer umschrieben. Der junge David wird von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt in 1. Samuel 17. Er solle sich bei den Brüdern, die im Krieg sind, nach ihrem Shalom erkundigen. Das heißt, Shalom bedeutet nicht, ich habe keine Probleme. So wie Christsein auch nicht bedeutet, ich habe keine Anfechtung, keine Krankheit, ich habe keine Einsamkeit. Sondern Shalom bedeutet, dass Gott mir mitten in den Konflikten, mitten in der Bedrängnis seinen Frieden schenkt. Worin besteht dieser Friede, den Jesus uns zuspricht? Nun, es sind drei Dimensionen mindestens in aller Knappheit gesagt. Es ist zunächst und grundlegend und deshalb auch überfließend und begeisternd der Friede mit Gott. Was heißt das? Wo immer ich mein Ziel verfehlt habe, wo immer ich schuldig geblieben bin, wo immer ich leiden muss an Einschränkungen von Glück, Freude, wo ich an Krankheit und Alter leide. Eine Grundlage ist mir gegeben. Ich bin im Frieden mit Gott. Ich bin im Einklang mit Gott. Ja, wie soll ich das denn sein bei all dem, was in meinem Leben Gott widerspricht? Ja, das ist ja der Grund, warum Jesus als der Sohn Gottes kam, um uns mit all der Widersprüchlichkeit zum Vater zu führen, all das, was Schuld ist, zu vergeben. All das, was Unheil ist, zu heilen. Und uns unmittelbar mit Gott zu verbinden, sodass wir vor ihn treten dürfen. In Christus sind wir Gott recht. Ja, musste Gott denn versöhnt werden? War Gott feindlich? Das wird immer wieder angesprochen als Frage. Aber das hat die Blickrichtung auf den Kopf gestellt. Nein, Gott hat uns immer geliebt, aber wir waren Feind. Gott hatte kein Problem, sondern wir hatten ein Problem. Der Begriff der Feindschaft kommt in der Bibel immer von Seiten der Menschen. Und Gott hat in seiner Barmherzigkeit und Liebe im Einklang mit seinem Sohn gesagt, wir wollen die Feindschaft dieser Welt und dieser Menschen nicht als letztes Wort nehmen. Zu meinem Glück und Heil hat Gott mein Nein nicht als letztes Wort akzeptiert. Er ist mir nachgegangen und er hat mich überwältigt. Aber nicht durch Gewalt, er hat mich überwältigt durch Liebe. Christus hat alles getragen, was uns belastet. Unsere Schuld, unsere Vergänglichkeit, mit uns unsere Schmerzen und all das, was unsere Trennung von Gott ausmacht, bestimmt. Er hat es auf sich genommen und getragen. Wir sind versöhnt mit Gott. Als die mit Gott versöhnten, sollen wir nun Zeuge sein für seine Versöhnung. Wir sollen Spiegel sein des Friedens, den er uns schenkt und den wir haben in Beziehung zu ihm. Wir können nicht die Welt retten. Wir sind nicht Stellvertreter des abwesenden Jesus, aber er möchte in uns leben, durch uns lieben. Und so sagt es Johannes 13, 34, Jesus gerade vorher, die Menschen sollen euch sehen und in eurer Versöhntheit, in eurem Einklang, in der Gemeinschaft, die ihr habt, so wie ihr Frieden lebt, zum Glauben finden und kommen. Aber es gibt ein drittes noch zum Schluss. Es gibt viele Christen, die können von der Versöhnung Gottes in Christus reden. Und es gibt auch viele, die akzeptieren die Herausforderung, wenn Gott mir so viel schenkt, dann sollte ich das mit anderen teilen. Wenn Christus mir dauernd vergibt, dann muss ich ja wohl auch selbst vergeben. Ich erinnere mich daran, bei einem Vortrag zur Versöhnung kam eine ältere Dame, auf den Stock gestützt, gegen die Massen, die rausgingen, auf mich zu. Und so bestimmt, wie sie guckte, wusste, es war etwas wichtig. Und sie sagte, Herr Eckstein, das mit dem Frieden mit Gott, das ist überwältigend. Und das will ich gerne mir sagen lassen, dass Gott mich mit sich versöhnt hat. Dass ich mich jetzt auch mit den anderen versöhnen soll, das ist recht und billig. Das fällt mir nicht leicht, aber ich akzeptiere das. Aber wissen Sie, was mir schwer fällt? Mich mit mir selbst zu versöhnen. Wir müssen uns nicht selbst lieben, denn Liebe ist ein Beziehungsbegriff und Selbstbeziehung ist ja nicht das Ganze, es geht ja um das Wir. Aber viele von uns haben Schwierigkeiten, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, das ist ein von Gott vollkommen geliebter Mensch. Das ist ein Mensch, den hat Gott mit sich in Christus vollkommen versöhnt. Wie unversöhnlich sind wir mit unserer Vergangenheit. Ich meine nicht, dass wir sie schönreden, aber dass wir sie abgeben in die Versöhnung, in den Frieden Christi. Uns selbst akzeptieren, ja, das fällt uns schwer. Aber wenn Gott uns voraussetzungslos und bedingungslos in Christus liebt, dann dürfen wir es lernen, Frieden zu haben mit uns selbst und bei uns selbst. Wenn der Friede Gottes noch nicht uns selbst erreicht hat, wenn wir es ihm noch nicht glauben wollen, dass wir am jüngsten Tag zurückschauen auf unser Leben und sagen, es war gut im Licht seiner Liebe, dann gibt es noch viel mehr Frieden, als wir denken. Lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch miteinander diese Versöhnung feiern, Zeugnis sein vor anderen Menschen, die der Krieg in der ganzen Welt erschreckt. Und akzeptiert den Zuspruch Christi, der heute in unserer Mitte ist, wie damals am Ostersonntag, uns anstrahlt als der Auferstandene, der für uns gestorben ist, und sagt, Friede sei mit euch. Wir wollen mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, welchen Weg hast du auf dich genommen? Aus dem himmlischen Frieden, der lebensüberfließenden Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater herabzukommen zu uns, mitten in diese Welt, in Vergänglichkeit, Hass und Krieg. Und du hast von deinem Vater und seiner Liebe und seinem Frieden gesprochen. Du hast ihn gelebt in aller Zuwendung, Gemeinschaft und Heilung. Und du hast ihn vorgelebt und durchgehalten bis hin zum Kreuz. da hast du alle Feindschaft auf dich genommen. Und wir danken dir so, dass du als der Auferstandene auch heute bei uns bist, uns zusprichst, dass du die Welt schon besiegt und überwunden hast. Allen Krieg, den Tod und die Sünde und den Widersacher hast du überwältigt. Und wir sind in voller Zuversicht nicht auf das Jahr 2023, aber in Hinsicht auf deine verheißene Zukunft. Du wirst kommen und die Versöhnung vollenden. Du wirst uns zeigen, was wir alles durch deine Versöhnung beim Vater haben. Du wirst uns Gemeinschaft miteinander schenken in Vollkommenheit, die wir heute schon leben dürfen. Und du wirst uns auch mit uns selbst und unserer Geschichte, mit unserer Vergänglichkeit, mit unserer Einschränkung und Krankheit versöhnen. Wir gehen auf dich als den Friedefürst zu. Und wir danken dir, dass du uns nicht sagst, dass wir genügsam sein sollen, sondern dass wir mehr haben wollen. Leben im Überfluss, vollkommene Freude, mitten in der Welt, in der Gemeinschaft mit dir. Was für eine heilvolle Beziehung. Was für ein Shalom. Amen.
Und Schwester Susi Engelmann wird jetzt mit uns teilen, was ihr ganz persönlich wichtig geworden ist auf einer schweren Wegstrecke und was sie durchträgt. Vielen Dank, Schwester Susi.
Ja, nach langer Zeit körperlicher und seelischer Einschränkungen und Belastungen erlebte ich Ende 2021 durch eine Diagnose und darauffolgende Ernährungsumstellung endlich ganz langsam Besserung vielfältiger Symptome. Und ich begann, ein klein wenig neue Kraft und vor allem Zuversicht zu gewinnen. Seit Jahren bin ich nicht mehr so zuversichtlich in ein neues Jahr gegangen. Doch schon am 2. Januar änderte sich alles. Bei einem Besuch bei meiner Schwester war ich mit meinem kleinen Neffen an der Hand unterwegs zum Spielplatz. Und ich stürzte so unglücklich, dass ich schwere Verletzungen am linken Arm und Ellenbogen erlitt und mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Wieder lag ein langer Weg mit vielen Einschränkungen und Schmerzen vor mir. Und nach so vielen Jahren endlich Hoffnung auf Besserung. Und jetzt das? Nach einigen Wochen erfuhr ich, dass ich eine Operation brauche, weil das Gelenk bewegungseingeschränkt ist und durch ein gerissenes Band keine Stabilität mehr hat. Man hätte nach dem Sturz anders behandeln müssen. Ich weiß, Jesus hätte das verhindern können, aber er hat es nicht getan. Wieder viele Fragen und das Ringen um Halt und Frieden bei Jesus. Ende April wurde ich dann operiert und es folgte ein schmerzhafter Heilungs- und Behandlungsverlauf. Die Nachuntersuchung ergab jedoch den traurigen Befund, das Gelenk ist weiterhin instabil, schnellstmöglich eine zweite Operation nötig. Ich wusste ja nun, was mir bevorstand, und ich habe nicht verstanden, warum Jesus das zulässt. Zumal ich im Sommer für die Leitung der Kinderfreizeit verantwortlich war. Wie soll das gehen? Die Vorbereitungen bisher waren schon nur mit erhöhtem Kraft- und Zeitaufwand möglich, aber die Freizeit als solches, das ist ja noch mal was ganz anderes. Muss ich die Operation verschieben oder die Kinderfreizeit absagen? Aber wenn ich die Operation verschiebe, dann können wir während des Cannstatter Wasens nicht den Kindertreff für Schaustellerkinder anbieten. Und für beides schlägt mein Herz sehr. Schnell wusste ich, Kinderfreizeit absagen geht nicht. Schaustellerkindertreff beim Volksfest absagen geht nicht. Operation verschieben geht laut Aussage des Arztes aber auch nicht. Also Freizeit und Volksfest trotz Operation und Einschränkungen angehen. regelmäßige Behandlungen, eigene Übungen sowie einhändiges Arbeiten haben einfach viel Zeit und Kraft gekostet. Kurz vor der Freizeit war ich erneut an einem Tiefpunkt angekommen. Ich wusste einfach nicht, wie das mit der Kinderfreizeit gehen kann. Werden meine Kräfte reichen? Wird der Arm in dieser Zeit ohne Behandlung wieder schlechter? Wird Jesus die Kinder schützen? Und wird er meinen Körper und Seele berühren, damit ich Kindern und Mitarbeitern geben kann, was nötig ist? Und er hat mir durch Zeit mit Gott mit einem Wort geantwortet, das mich schon seit 1991, seit einer schweren Krankheitszeit, begleitet hat. Er ist es, der innerhalb deiner Grenzen Frieden schenkt. Die Verse 10 bis 15 im Psalm 147 haben mich so tief berührt, wie das nur Jesus wirken kann. Ich möchte diese Verse jetzt noch mal lesen. Ihn beeindruckt nicht die Stärke des Pferdes, er freut sich auch nicht über die Muskeln des Kämpfers. Gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Rühme den Herrn, Jerusalem, lobe deinen Gott, Zion. Denn er hat die Riegel deiner Tore gut befestigt, hat die Kinder in deiner Mitte gesegnet. Er ist es, der innerhalb deiner Grenzen Frieden schenkt und dich mit dem besten Weizen sättigt. Er sendet seinen Befehl zur Erde, aufs Schnellste läuft sein Wort, um auszurichten, was er befahl. In meine Anfechtung hinein verspricht Gott seinen Frieden. In mein Ringen um Kraft für die bevorstehenden Aufgaben, sagt Gott, er lässt sich nicht von Stärke beeindrucken. Freut sich aber, wenn ich ihn durch mein Vertrauen und Hoffnung auf seine Güte ehre. Ich muss gestehen, oft hat mir die Zuversicht gefehlt. Dennoch, ich wusste, dass ich ihn brauche und dass nur er geben kann, was nötig ist. Und seine Güte, die reicht. Mit Vers 13 ist Jesus einer tiefen Sorge begegnet in mir. Er wird selbst auf die uns anvertrauten Kinder achten. Und er wird sie segnen. Was für eine Zusage. Und in Vers 15 schenkt er noch das Versprechen, dass sein Wort ausrichten wird, was er will. Ich war so tief bewegt, so voller Dankbarkeit Jesus gegenüber, aber auch voller Erwartung, wie er diese Worte erfüllen wird. Und wir haben eine wirklich gesegnete Kinderfreizeit erlebt. Fröhliche und für Jesus sehr offene Kinder. 12 Kinder haben einen Anfang mit Jesus gemacht. Und vor allem habe ich in all dem seinen Frieden erlebt. Nicht dauerhaft. Jesus hält mich da auch sehr in Abhängigkeit von ihm. Und in meinen Grenzen und mit Schmerzen, ja. Die Grenzen hat er mir gelassen, bis heute. Die Behandlung des Armes ist immer noch nicht abgeschlossen. Und die Schmerzen begleiten mich ebenfalls noch. Aber Frieden, den hat er mir oft schon wieder neu geschenkt und mir Mut gemacht, ihm weiter zu vertrauen.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.